Ich lese aus dem Johannesevangelium die Elberfelder Übersetzung. Johannes 2, 1 bis 12, die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter zu Jesus: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage.
Danke, Lena. Wir möchten noch beten. Herr, wir danken für dein Wort, dass du redest durch dein Wort. Du redest jetzt zu uns. Bitte öffne unsere Ohren, unsere Herzen und verändere du uns durch dein Wort immer mehr und mehr, so wie du dir das vorstellst, Herr. Amen. Kennst du die Situation? Du hast einen Bekannten, einen Freund, eine Freundin. Du hast der Person das Evangelium schon mindestens einmal erklärt. Und du betest regelmäßig für sie, aber es passiert nichts. Es passiert nichts oder wenig. Hin und wieder kommt sie doch mit zum Gottesdienst. Und du wünschst dir, die Person soll endlich das Leben mit Jesus beginnen. Irgendwas muss passieren, irgendein Wunder muss passieren, irgendwas Großartiges. Du kannst nicht mehr tun. Das Evangelium erklären und beten. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass Jesus tut. Er tut was, er tut Wunder, so wie wir heute schon gehört haben und gesungen haben. Jesus tut Wunder, und wenn wir mit Jesus unterwegs sind im Leben, dann passiert was. Und unsere aktuelle Predigtreihe, die wir seit letzten Sonntag jetzt haben, auf dem Weg mit Jesus, in der Nachfolge mit Jesus leben, schauen wir uns Begebenheiten aus dem Johannesevangelium an. Und der Start war, wie gesagt, letzten Sonntag, und heute kommt diese Hochzeit dran. Bekannte Geschichte, kennen wir, glaube ich, alle, oder? Die Hochzeit, freudiges Ereignis, Jesus war da eingeladen. Diese Begebenheit, wie wir am Anfang lesen, findet am dritten Tag statt. Das ist wahrscheinlich der erste Tag, wo die Taufe Jesu, am zweiten Tag war die Berufung der Jünger, und jetzt ist am dritten Tag, da ist Jesus zu einer Hochzeit in Kana eingeladen. Und Kana ist in Galiläa in der Nähe vom See Genezareth. Genau weiß man heute nicht, wo das wirklich war, aber es war in der Nähe vom See, also auch in der Nähe von Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist. Und jetzt beginnt diese Hochzeit. Dazu muss man wissen, eine jüdische Hochzeit dauert 7 Tage. Das heißt, das ist nicht bei uns so wie bei uns. Ein Tag standesamtlich, der nächste Tag kirchlich und dann wird gefeiert. Sondern das dauert wirklich 7 Tage und da ist ein Kommen und Gehen. Aber das ist nicht irgend so ein Gelage, wie man sich jetzt vorstellen kann. Das artet nicht aus, sondern es gibt strenge Vorschriften und das muss alles eingehalten werden. Und Jesus mit seinen Jüngern und seine Mutter ist dort zu Gast. Wahrscheinlich hat es ein freundschaftliches oder verwandtschaftliches Verhältnis zum Brautpaar gegeben. Die Situation war eben diese Hochzeit. Der erste Punkt, Jesus der Gast. In den ersten 5 Versen lesen wir eben, dass die Mutter Jesu, seine Jünger und eben Jesus bei dieser Hochzeit waren. Interessante Hochzeit, oder? Wir wissen nichts vom Brautpaar. Wenn man Hochzeit, gestern war ich bei einer Hochzeit. Ja, wie hat die Braut ausgeschaut, fragen wir als erstes. Wir erfahren nichts. Wir wissen nichts vom Brautkleid, wir wissen nichts, wie viele Leute da waren. Wir wissen nichts, wie die Hochzeit so abgelaufen ist. Wir wissen da keine Details. Und der Bräutigam wird erst am Ende erwähnt. Stattdessen spricht die Mutter Jesu. Übrigens im Johannesevangelium, Maria wird immer nur mit Mutter Jesu bezeichnet, nie direkt mit Maria. Und die Mutter Jesu spricht, sie haben keinen Wein mehr. Punkt. Das sagt sie zu Jesus. Peinlich fürs Brautpaar, oder? Auf einmal geht der Wein aus. Wahrscheinlich war es so bei einer Hochzeit, die 7 Tage dauert, jeden Tag ein anderer eingeteilt zum Weinnachschub besorgen. Weil bei so einem Fest, da hat einfach ein Wein dazugehört, das war ein Freudenfest. Und wahrscheinlich war jetzt Jesus eingeteilt, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall sagt sie, sie haben keinen Wein mehr. Wie sie das gesagt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie gesagt, sie haben keinen Wein. Oder ganz streng, sie haben keinen Wein. Ich weiß es nicht, ich habe das Video nicht gesehen. Aber sie wendet sich an Jesus, ihren Sohn. Das heißt, sie hätte sich eigentlich an den Speisemeister wenden müssen, der verantwortlich war, dass da Wein besorgt wird. Oder an den Bräutigam, der halt da irgendwas in die Wege geleitet hat. Aha, heute ist der dran für den Wein. Was ist los? Warum ist der Wein aus? Aber sie geht zu Jesus. Das heißt, sie hat gewusst, wer Jesus ist. Hat sie ein Wunder erwartet? Oder vielleicht war Jesus nur in der Liste der Nächste, der dran war, einen Wein zu besorgen. Ich glaube, oder ich bin mir sicher, sie hat gewusst, wer Jesus ist. Sie hat sich erinnert, immer wieder, Jesus war ein erwachsener Mann, sie hat sich immer wieder erinnert an das, was der Engel ihr gesagt hat, was wir lesen können im Lukas-Evangelium, wenn sie gebären wird. Und wir lesen auch diese Namen im Kapitel 1 im Johannesevangelium. Letzten Sonntag haben wir gehört von diesem Lamm Gottes, vom Messias, vom Menschensohn, vom Sohn Gottes, Sohn des Josef. Diese Namen, die im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, die der Evangelist Johannes aufgezählt hat, die hat Maria wahrscheinlich auch gewusst, dass Jesus nicht ein gewöhnliches Kind ist, nur einfach der Sohn. Das heißt, Maria weiß, wer Jesus ist. Wissen wir, wer Jesus ist? Wissen wir das immer? Jo, Jesus, gut und schön, Gottes Sohn. Aber hat das Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir wissen, wer Jesus ist und dass dieser Jesus in uns lebt, wenn wir eine Beziehung mit ihm anfangen? Dann passiert was Großartiges. Und die Situation, in der Maria da jetzt ist, wo sie feststellt, sie haben keinen Wein mehr, wir haben keinen Wein mehr, wo sie das in der Erwartung sagt, es passiert jetzt vielleicht was. Schauen wir mal. Wir wissen es ja nicht, ich meine, wir wissen es, weil wir den Text vor uns haben. Aber was macht Jesus? Jesus antwortet, und zwar in Vers 4, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht freundlich, oder? Redet so ein Sohn mit der Mutter, nicht sehr vorbildlich. Aber wir dürfen das nicht missverstehen. Dieses Frau, das ist eine respektvolle Anrede eigentlich. Ja, das kann man auch sagen, liebe Frau. Aber man könnte es auch so übersetzen, was geht dich das an? Ja, was geht dich jetzt das an? Was mischst du dich ein? Klingt trotzdem nicht freundlicher. Spricht so ein Sohn zur Mutter? Es spricht eigentlich nicht ein Sohn zur Mutter. Es spricht eigentlich der Schöpfer zum Geschöpf. Weil Jesus Gott ist und Maria ist eigentlich nur ein Geschöpf. Aber sie ist diese Begnadete sozusagen, die eben auserwählt wurde, die Mutter Jesu zu sein. Und Jesus erklärt dann auch, warum er so schroff reagiert. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, steht hier in der Elberfelder Übersetzung. Oder meine Zeit ist noch nicht reif, könnte man sagen. Meine Zeit ist noch nicht da. Welche Stunde? Die Stunde für ein Wunder? Wäre ja Zeit. Jesus ist schon circa 30 Jahre alt. Am Beginn seines Wirkens, jetzt wäre mal Zeit, dass er aufräumt, oder? Die Stunde? Nein, das meint nicht die Stunde für ein Wunder, sondern im Johannesevangelium kommt es öfter vor, nämlich auch im Johannes 7, Vers 6, verwendet er eigentlich die gleiche Aussage, wo Jesus in Jerusalem ist und beim Laubhüttenfest sagt er zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Und in Kapitel 13, Vers 1, sagt Jesus bei der Fußwaschung vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war, jetzt war sie wirklich gekommen. Das heißt, die Stunde, zum Kreuz zu gehen. Er hat gewusst, das ist seine Stunde. Er ist gekommen, um zum Kreuz zu gehen. Aber seine Stunde war hier bei dieser Hochzeit, war noch nicht da. Es hat noch ein bisschen Zeit benötigt. Er sagt also zu seiner Mutter, Mutter, es ist nicht deine Aufgabe, meinen Zeitplan zu bestimmen. Das war sozusagen, was er hier meint mit, die Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist noch nicht deine Aufgabe, meinen Zeitplan zu bestimmen. Das ist allein Aufgabe von Gott, dem Vater. Wenn wir die Evangelien lesen, in den anderen dreien, in den synoptischen Evangelien sozusagen, in Markus, Matthäus und Lukas, da gibt es überall die Geschichte mit der Versuchung, wo Jesus versucht wird. Und in Johannes lesen wir direkt keine Versuchungsgeschichte. Vielleicht ist das ein bisschen so ein Ort in Richtung einer Versuchung, wo Jesus durch Maria versucht wird. Lass ich mal so offen. Maria antwortet dann nur, sie spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, das tut. Es wäre schon allein über diesen Vers, könnte man predigen. Aber das ist nicht die Hauptaussage in dem Abschnitt. Es ist wichtig und es ist großartig und super, was Jesus sagt, das sollen wir tun. Das ist ganz wichtig. Aber sie weiß, eben weil sie Jesus kennt, weil sie weiß, wer Jesus ist, der Messias, daher ist es wichtig, was er sagt, hat Gewicht, was er sagt, sollen wir tun. Wir sollen danach handeln. Maria gehorcht also und die Diener gehorchen, weil eben sie verstanden hat, dass Jesus eine besondere Person war. Jesus der Gast. Jesus ist also Gast bei dieser Hochzeit. Dann geht es weiter in den Versen ab Vers 6, die Verse 6 bis 10, Jesus der Gastgeber. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Das waren so besonders große steinerne Krüge, kann man sich vorstellen. Steinerne war wichtig, weil tönerne haben es nicht sein dürfen, nach diesem Reinheitsgebot der Juden. Und das kriegen wir auch erklärt für die nichtjüdischen Leser. Das Wasser war dazu da, um diese Reinigungsrituale durchzuführen, eben um Gefäße zu waschen, Töpfe zu waschen und so weiter, Hände zu waschen. Und das hat man gebraucht bei der Hochzeit. Das war ein Fest, da hat man wirklich sich reinigen müssen. Du hast nicht reinkommen können, so dreckig. Bei einer Hochzeit zieht man sich das schönste Gewand an, das sauberste, da schaut man, dass kein Fleck drauf ist. Und genauso hat man sich da symbolisch reinigen müssen. Und dieses Wasser war in diesen steinernen Krügen. Also jeder so circa 100 Liter, kann man sagen. Also 600 Liter Wasser in diesen 6 Krügen. Und Jesus sagt zu den Dienern, also zu den Kellnern sozusagen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Jetzt werden sie sich gedacht haben, jetzt hat seine Mutter gesagt, wir haben keinen Wein, jetzt sagt er, wir sollen es mit Wasser füllen, da passt doch was nicht. Irgendwas hat er nicht richtig verstanden. Aber sie gehorchen auch. Sie füllen diese Krüge bis oben hin mit Wasser. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als es aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das zu Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber schon, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Das ist so ein Beisatz. Jetzt ist das Wunder passiert und das ist so ein Nebensatz. Johannes erwähnt es nur in einem kleinen Beisatz. Als sie das geschöpft hatten, das Wasser, das zu Wein geworden war. Aha, super. Ja. Aber das ist jetzt was Besonderes. Warum? Im Alten Testament ist das Bild vom Wein ein Bild für die neue Schöpfung. Für die Endzeit sozusagen. Die Propheten im Alten Testament, die haben sich gefreut und erwartet, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Und um die Freude auszudrücken, haben sie das Bild vom Wein verwendet. Ein Beispiel davon steht im Propheten Amos. Das ist am Ende vom Alten Testament, einer von den kleineren Propheten. Und im Amos Kapitel 9, die Verse 13 bis 15, da steht, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Seemann und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Schreibt der Prophet Amos. Für diese Erfüllung, für diese Prophezeiung gibt es 2 Erfüllungen. Eine in der damaligen Zeit, was direkt in diesem Kontext war, wo der Prophet das gesprochen hat, und eine in der Zukunft. Und diese in der Zukunft ist diese neue Schöpfung. Das heißt, dieses Bild vom Wein weist auf die neue Schöpfung hin. Und im Vers 9, hier im Johannes 2, der Speisemeister, als er das abschöpft und kostet, der ist begeistert vom Wein. Das ist der beste Wein. Er ruft den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken worden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Also genau verkehrt, oder? Zuerst gibt man den guten Wein, da ist noch jeder in der Lage, ein bisschen was zu trinken und zu schmecken. Und dann, wenn sie besoffen sind, dann tut es der Schlechte auch sozusagen. Aber hier ist es umgekehrt. Das ist kein 0815 Wein. Kein irgendein billiger aus dem Supermarkt. Das ist der beste Wein. Und deswegen lobt der Speisemeister den Bräutigam. Aber der Bräutigam hat es nicht mitgekriegt. Die Diener waren die einzigen, die es mitgekriegt haben. Die anderen Gäste auch nicht. Wahrscheinlich haben die anderen Gäste die Diener angeschaut und sie gedacht, warum sind sie so fröhlich, warum freuen sie so, warum lachen sie so? Nein, nicht, weil sie viel von dem guten Wein getrunken haben, sondern weil sie gewusst haben, da ist jetzt was Großartiges passiert. Und interessant ist aber auch, warum der Wein schon nicht vorher in den Krügen war. Weil wenn Jesus Gott ist, hätte er ja machen können, schwuppdiwupp, Wein ist drinnen. Fertig. Hätte auch passieren können, oder? Hat er aber nicht. Jesus hat die Diener benutzt und er hat es trotzdem scheinbar ohne Mühe gemacht, aber er hat vorher die Krüge mit Wasser füllen lassen, weil eben diese Reinigung wichtig ist. Das heißt, das Thema Reinigung bei Jesus ist ein ganz zentrales. Ja, wir können nicht unrein zu Gott kommen. Wir brauchen Reinigung. Immer wieder. Wir brauchen Reinigung. Warum brauchen wir Reinigung? Wir haben uns ja heute eh geduscht. Ja, wir brauchen Reinigung vor unseren Sünden, weil wir Sünder sind. Jeder von uns, jeder Mensch ist von Geburt an Sünder. Das heißt, wir brauchen Reinigung von der Sünde. Und Jesus lässt die Krüge mit Wasser füllen und auf einmal ist Wein daraus geworden. Das heißt, Jesus ist vom Gast zum Gastgeber geworden. Er hat dafür gesorgt, dass jetzt genug Wein da ist. Mehr als genug und nicht irgendein Wein, sondern der beste Wein. Jesus ist der Gastgeber. Ist Jesus in mein Leben Gast, der hin und wieder so vorbeischaut, am Sonntag, dann wieder nicht, hin und wieder so alle heiligen Zeiten? Oder habe ich ihn eingeladen in mein Leben, ist er dann Gastgeber und Herr, Herr über alle Bereiche? Sitzt er am Steuer? Wenn Jesus unser Herr ist, mein Herr ist, kannst du mit allem zu ihm kommen. Also mit dieser Bitte wie die Maria, wir haben keinen Wein. Mit jeder kleinsten Bitte kannst du zu ihm kommen. Er sorgt sich darum. Das heißt, Jesus verwandelt dieses Reinigungswasser des jüdischen Gesetzes in den besten Wein der Gnade Gottes. Weil bei Jesus ist die Gnadenzeit angebrochen. Es ist Zeit der Gnade. Und Jesus gibt, das zeigt dieses Wunder auch, nicht nur wenig, ein bisschen Wein, ja, das muss jetzt reichen. So ein paar Liter. Nein, 600 Liter. Ja, wir wissen nicht, wie viele Gäste bei dieser Hochzeit waren, aber ich glaube, sie sind sicher wieder eine Zeit lang ausgekommen. Das heißt, Jesus gibt reichlich. Jesus gibt genug, mehr noch. Im Johannes 10, Vers 11 steht, Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Das heißt, alles und noch mehr. Jesus gibt mehr. Er gibt mehr, als wir uns denken können. Jesus will für mich, will für uns, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und das ist nur möglich, wenn wir ihn einladen und ihn als Gastgeber in unserem Leben lassen. Dann ist wirkliche Hoffnung, wirklicher Friede, von dem wir jetzt zu Weihnachten gehört haben, möglich. Jesus will dir all das geben, wenn du ihn als Gastgeber in dein Leben lässt. Jesus der Gast, Jesus der Gastgeber. Und der dritte Punkt, die Reaktion. Was ist die Reaktion? In den Versen 11 bis 12. Jo, wir wissen, von den Dienern wissen wir, dass sie Freude gehabt haben. Wir wissen keine Reaktion von der Mutter Jesu. Johannes lässt es offen. Ob sie sagte, ja, das habe ich eh gewusst. Hätte es so kommen müssen. Oder, keine Ahnung, wir wissen das nicht. Wir wissen keine Reaktion vom Bräutigam. Aber wir wissen die Reaktion der Jünger, die Jesus schon nachfolgen. Jetzt, kurze Zeit zwar, aber doch. Und die Reaktion ist echter Glaube. In Vers 11. Und seine Jünger glaubten an ihn. Warum? Warum steht das jetzt so explizit da, dieser echte Glaube? Warum ist das so wichtig? Weil im Vers 11, es war das erste Zeichen, das Jesus dann hat, das erste Wunder. Und hier steht eben, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Das heißt, die Jünger haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes sagt, der war ja dabei wahrscheinlich, ja, der das schreibt. Wir als Apostel haben Zeit mit Jesus verbracht und immer wieder, als wir Jesus angeschaut haben, was haben wir gesehen? Herrlichkeit. Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Das hat jetzt nichts mit Herr zu tun. Es gibt keine Fraulichkeit. Ja, wirklich. Das kann man vielleicht mit Glanz übersetzen. Großartigkeit, absolute Reinheit, absolute Sündlosigkeit. Die Herrlichkeit Gottes wird immer wieder erwähnt im Alten Testament und erklären kennt man es so, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu ist die Gottheit Gottes, die Gottheit Jesu, dass Jesus Gott ist, dass dieser junge Mann, der da jetzt gerade Wasser zu Wein gemacht hat, der Schöpfer des Universums ist, der Schöpfer der Welt, der Schöpfer von uns, von mir, von dir. Können wir uns das vorstellen? Wenn wir jetzt den Text lesen, sehen wir Gottes Herrlichkeit, sehen wir Jesu Herrlichkeit. Und das ist der Grund, warum dann steht, seine Jünger glaubten an ihn. Das ist die großartige und richtige Reaktion, dass sie glaubten. Diese Reaktion ist ganz wichtig. Und Johannes legt in seinem ganzen Evangelium seinen Schwerpunkt immer auf diese Reaktion, auf den Glauben an Jesus. Es ist wichtig, wie die Menschen auf Jesus reagieren. Und immer wieder lesen wir, was ist die richtige Reaktion? Johannes 1, Vers 10 lesen wir schon. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Und dann Vers 11, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die sind Kinder Gottes. Dieser Glaube an Jesus ist ganz wichtig. Diese Reaktion, das ist die richtige Reaktion, dass man, wenn man an Jesus glaubt, Jesus als Gastgeber aufnimmt, ihm nachfolgt. Und ganz am Ende vom Johannesevangelium im Kapitel 20, Vers 30, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes sagt also, ich habe mein Evangelium geschrieben, damit du dich freust, das zu lesen. So wie die sich gefreut haben, dass dieser großartige Wein da ist. Und ich will, dass du die Zeichen anschaust und ich will, dass du Jesus anschaust. Und ich will, dass du glaubst. Ist es heute möglich? Ja, es ist heute möglich. Du kannst Jesus jetzt anschauen, indem wir sein Wort anschauen, gerade jetzt, in dem Moment. Indem wir die Evangelien lesen, indem wir die Bibel lesen regelmäßig, indem wir Gemeinschaft miteinander haben, indem wir gemeinsam feiern, Gottesdienst. Wir können ihn anschauen und an ihn glauben. Und wenn ich Jesus sehe, wenn ich diesen Herrn sehe, dann sehe ich Herrlichkeit, dann sehen wir Herrlichkeit. Und dann sagen wir, ja, ich will diesen Jesus anbeten. Ich will ihm nachfolgen. Ich will diesen Jesus lieben und ich will an ihm glauben. Und wenn du seit Jahren Christ bist und dieses Wunder und diese Geschichte schon so oft gelesen hast und kennst, dann weist es trotzdem wieder darauf hin, wer Jesus ist. Dieses Wunder, Wasser zu Wein, zeigt die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, noch einmal, warum hat Jesus das Wasser zu Wein gemacht? Jesus will das alte Wasser, das ja neu war, das sie ja neu eingefüllt haben, das war frisches Wasser aus der Leitung wahrscheinlich, er will das alte Wasser der alten Religion ersetzen durch den neuen Wein seiner Gegenwart. In anderen Evangelien, zum Beispiel in Markus, lesen wir, zu Beginn vor Jesu Wirken, wir füllen ja auch nicht neuen Wein in alte Schläuche. Das ist genau das gleiche Bild. Ja? Jesus ist dieser neue Wein und die alten Schläuche, das ist die alte Religion. Was die Pharisäer gesagt haben, ja, wir haben unsere Religion, unsere Gesetze. Was haben wir für Religion? Ja, wir haben auch unsere Religion, oder? Unsere Rituale, unsere Gesetze. Aber Jesus ist keine Religion. Jesus ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und Jesus ersetzt sozusagen durch dieses Wunder, zeigt er jetzt das erste Mal ganz deutlich, wer er ist. Wer er wirklich ist. Er will dieses alte Wasser der alten Religion ersetzen durch den neuen Wein, den besten Wein seiner Gegenwart. Und wenn Jesus in mein Leben, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann passiert das. Wenn du Jesus Gastgeber sein lässt, dann passiert das. Er ersetzt dieses Wasser der alten Religion durch diesen neuen, großartigen Wein. Eine neue Schöpfung ist. Was Neues. Du bist ein neuer Mensch, wenn du Jesus in dein Leben lässt. Das heißt, dieses Weinwunder zeigt, was Neues ist gekommen. Was ganz was Neues, eine neue Zeit, Gnadenzeit ist angebrochen. Das heißt, die Entscheidung liegt dann aber bei uns. So wie die Jünger die Entscheidung getroffen haben, an Jesus zu glauben. Boah, großartig. Wir kennen nicht anders. Und wenn wir auf Jesus schauen, indem wir in sein Wort schauen, können wir auch nur sagen, ja, ich will mit Jesus leben. Ich will an Jesus glauben. Und das ist die richtige Reaktion, die sie Johannes hier wünscht und die sie letztendlich Jesus wünscht. Weil dazu ist er gekommen, dazu ist er Mensch geworden, dazu hat er sie uns vorgestellt. Die richtige Reaktion, Glaube an Jesus im Alltag. Nicht nur, wenn es super ist und leicht ist, das ist oft auch schwer, in schweren Situationen, in allen Situationen, wo er uns hinstellt. Jesus der Gast, Jesus der Gastgeber und die richtige Reaktion, echter Glaube. Wir können Jesus eh nichts vorspielen. Ob wir jetzt so tun, als ob, er kennt uns sowieso durch und durch. Du kannst deine Masken ablegen, du kannst zu Jesus kommen, so wie du bist. Aber das Schöne ist, er lässt uns nicht so, er verändert uns immer mehr. Er will uns immer mehr verändern. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, passiert immer was. Er verändert uns mehr und mehr, so wie er ist. Hat dich der Heilige Geist angesprochen? Ich möchte einladen, kurze Zeit zur Stille, und möchte dann mit uns beten.